SWR 2 Tandem.
Eine Woche lang beschäftigen wir uns in SWR 2 mit den Schulwegen von Kindern in ganz unterschiedlichen Ländern. Aber heute bleiben wir im Sendegebiet, in einem der höchstgelegenen Orte im Schwarzwald, in der Gemeinde Eisenbach. Sie besteht aus 4 Dörfern, die in abgelegenen Hochtälern liegen. Wie kommen die Kinder dort zur Schule und wie haben sie die Wege früher bewältigt? Bei Regen und Schnee, morgens im Dunkeln, abends im Dunkeln und immer über mindestens einen Berg. Wer in den Wäldern wohnt. Wege in eine Dorfschule im Hochschwarzwald. Von Merle Hilbk.
Die Schule ist wie eine Ritterburg, so weit oben, und es nervt.
Aber das Runterlaufen ist gut.
Ja.
Ich denke mir immer, wenn ich hier oben bin, so eine Seilbahn genau über das, wo so unten ist, genau zu meinem Haus. Dad geht.
Nein, da muss man nicht hochreiten, wenn es eine Ritterburg ist. Hätte ich ein Pferd, dann würde ich es machen.
Ja.
So,
Eisenbach ist eine der höchstgelegenen Gemeinden im Schwarzwald. Genauer gesagt, im Hochschwarzwald, hoch oben über dem Titisee. Es gibt weder Bahnhof noch Schnellstraße, dafür aber reichlich Wald. Ein Wald, der auf den Landkarten so groß erscheint, dass die Menschen, die an und in ihm leben, die Wäldler genannt werden. Natürlich von den Freiburgern, die Fichten nicht von Tannen unterscheiden können und bei den ersten Schneeflocken das Auto stehen lassen. Das Auto, dessen Getriebe und Zahnräder, Gewinde und Schnecken von hier oben kommen. Aus den Metallfabriken, die dafür sorgen, dass Eisenbach Vollbeschäftigung vermelden kann. Und von Touristenmassen verschont bleibt.
Ich finde Eisenbach cool, weil es einfach ein Dorf ist und nicht so viel los ist wie eine Stadt.
Ich mag Eisenbach, weil da sind alle irgendwie näher.
Ich mag Eisenbach, weil der Wald toll ist.
Ich mag Eisenbach, weil hier so viele Tiere wohnen und weil wir eine gute Gemeinschaft sind. Ich mag die Vereine.
Ich finde die vielen Vorspieltriebe cool.
Langlauf kann man im Winter hier ganz gut machen.
Ich mag von Eisenbach die Schule, die ist cool.
Wenn ich das jetzt mal mit einem niedersächsischen Dorf vergleiche, würde ich sagen, dass die Hochschwarzwälder also sehr stolz sind, sehr, sehr traditionell, sehr bewusst mit ihren Traditionen leben, sind unabhängig im Grunde und auch darauf sehr stolz, dass sie nicht zu Städten gehören.
Christopher Harms ist der neue Rektor der Bernhard-Lichtenberg-Schule, ein gebürtiger Niedersachse, nun wohnhaft in Freiburg. In der Großstadt Freiburg. Jeden Morgen fährt er 50 Kilometer bergauf durchs Höllental zu seinem Arbeitsort, über den seine Frau gesagt hat, dass er sie ja nie dorthin verschleppen solle. Vom Lehrerzimmer kann man wie aus einem Adlernest auf die Werkshallen hinabblicken und auf das Neubaugebiet aus den 70ern, in dem die Häuser nun in allen Farben des zeitgenössischen Pastellspektrums erstrahlen. Der Schulhof? Ist eine Wiese am Waldrand, auf der man nichts hört. Außer den Motorsägen der Waldarbeiter, die den Rohstoff für das Sägewerk Zipfel beschaffen.
Als ich hierher kam, vor ungefähr 10 Jahren, also es war Winter, es hatte irrsinnig viel Schnee. Die Kinder haben Höhlen gebaut. Da habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja wie Bullabü. Und habe dann gedacht, nee, also da möchte ich nicht nur Krankheitsvertretung sein, da möchte ich bleiben. Die Schüler, die meisten waren unproblematisch, ja.
Waltraud Güttel war Lehrerin in Neustadt, der nächstgelegenen Kleinstadt unten im Tal, an der B31 nach Freiburg. Was sie dort an der Hauptschule erlebte, ließ sie an ihrem Beruf zweifeln. Teenager, die Mädchen aus ihrer Klasse vergewaltigten und sich an die Hose fassten, wenn die Lehrer sie ermahnten. Und Eltern, die taten, als ob sie das nichts anginge. In Eisenbach habe sie etwas angetroffen, was selten geworden sei. Schüler, die sich für etwas begeistern ließen. Manchmal sogar für den Unterrichtsstoff.
Marlon, ich hab die Sorge. Marlon, guck.
In Eisenbach, kann man sagen, hat man ein großes Familiennetzwerk, eine große Zusammengehörigkeit. Alle Familien sind irgendwie miteinander verbunden. Und dementsprechend sind die Kinder natürlich auch gut aufgehoben.
Ich laufe jeden Morgen zu Marvin und da laufen wir zusammen zu Clara.
Angie kommt dann zu mir, dann klingelt Ornella, dann laufen wir zu Clara, aber manchmal fahren wir auch. Und im Winter ist es am besten, weil dann machen wir noch eine Schneeballschlacht.
Dann kommen wir ziemlich langsam voran.
Nicht nur die Schule selbst, auch der Weg zu ihr hört sich nach Idylle an. Zumindest so, wie ihn die Viertklässler beschreiben. Nach einem Kinderparadies ohne Stress. Und ohne Helikoptereltern, die den Nachwuchs im SUV zum Frühchinesisch, Kinderyoga und Heilpraktika karren. Das Paradiesische beruht auf etwas, das man auch als Mangel beschreiben könnte. In vielen Familien arbeiten beide Eltern, oft in Schichtarbeit, und hätten gar nicht die Zeit, ihre Kinder durch die Gegend zu kutschieren. Zweitens ist die Palette an Kinderoptimierungsangeboten in Eisenbach fast so bescheiden geblieben wie in der Kindheit von Andrea Brunhirt in den 60ern. In der Dorfschule gefiel es ihr so gut, dass sie beschloss, selbst Lehrerin zu werden. Dorfschullehrerin.
Wir Kinder haben, glaube ich, wirklich keinen Druck verspürt. Die Eltern auch nicht, weil es war halt auch einfach so, es gab auf diesem Dorf diese eine Schule, bis hier überall war, da gab es halt diese Schule und auf die ging man. Da gab es kein Hin und kein Zurück und es war eben eine Tatsache und an der gab es nichts zu rütteln. Die Eltern haben dann, glaube ich, auch für ihre Kinder nicht so dieses Anspruchsdenken, was wird mein Kind später mal, auf welcher Schule muss es denn dann landen? Ich glaube, diese Gedanken waren einfach in der Grundschule noch nicht da.
Die Wege in Eisenbach. Sie sind weit. Zu weit, um sie mehrmals am Tag zurückzulegen. Denn Eisenbach ist kein überschaubares Dörfchen, kein Haufendorf, sondern ein Zusammenschluss von vier Weilern. Oberbrent, Bubenbach, Schollach und Eisenbach. Und die liegen jeweils mehrere Kilometer auseinander. Und auf diesen Kilometern geht es bergauf, bergab, bergauf. Zu steil, um beispielsweise von Schollach nach Eisenbach zu radeln und zu verschneit im Winter, um zu Fuß von Oberbrent in die Schule zu wandern, hoch oben über dem Eisenbacher Zentrum. Zwar gibt es heute die roten Schulbusse, die die Kinder dorthin bringen, doch die fahren nur zu bestimmten Zeiten und der Weg zu den Bushaltestellen ist oft alles andere als ein Vergnügen.
Die Kälte schon mal nicht, es ist jetzt im Moment richtig kalt. Bergauf.
Früher gab es in jedem Weiler eine eigene Grundschule. Aber zur Hauptschule musste man schon damals nach Eisenbach. Mit dem Rad ohne Gangschaltung, mit Skiern ohne Metallkanten oder zu Fuß. Die ganze Strecke.
Die Straße, also durch den Eisenbach, war eine Teerstraße, die einzige geteerte Straße. Und noch mit einem Teerbelag, sodass der im Sommer auch immer so schöne Teerblase gehabt hat. Und da ist man dann gerne reingestanden. Wenn man noch Sand verwischt hat, dann hat es einen schönen Belag gegeben, unten an der Schuhsohle. Autos gab es fast keine, außer ein Postbus und der fuhr auch wieder alle Stunden. Morgens, mittags und abends. Und so hat die Straße uns eigentlich gehört, sodass man sich dort einfach bewegen.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Man, it does. Was mir also ganz besonders noch in Erinnerung ist, im Winter war die Schule um 12 Uhr aus, die Vormittagsschule. Wir sind dann nach Hause gelaufen zum Mittagessen und wir mussten um 2 wieder in der Schule sein mit den Ski. Und es war wirklich so eine Anstrengung, da musste man ja vom Untertal hoch laufen mit der Ski und abends dann, als es schon dunkel war, sind wir wieder über die Felder mit der Ski heim. Also ich kann mich noch erinnern, dass man da oft vorher, aber auch manchmal ganz total müde war, als man dann am Abend daheim war. Das einfach viele, viele Kilometer waren, die wir da bewältigen mussten. Aber da wurde nicht gefragt, ist dir das zu viel oder... Und ich selber habe sehr oft auch an die Hände gefroren. Also das war so Kindheitserinnerung, meine kalten Hände.
Vom Früher bis zum Herbst musste man allerdings barfuß gehen. Es gab keine Schuhe. Es gab natürlich auch gern Verletzungen, wenn man gestolpert ist. Und die Zehenkuppen, vor allen Dingen am großen Zehen, die sind öfters nach unten weggeklappt. Und dann hat man die halt wieder mit einem Pflaster hochgezogen und hat gewartet, bis sie wieder angewachsen waren. Ja.
Früher, sagen Angela und Paul Wangler, hätten die Eltern sich nicht so viele Sorgen um die Kinder gemacht. Kinder waren einfach da. Im Krieg geboren, sind die beiden zusammen in Eisenbach zur Schule gegangen, sind sich im Trachtenverein näher gekommen, haben Kinder bekommen und gebaut.
Mit mir ist meine ältere Halbschwester zum ersten Schultag gegangen. Und es war dann so, die Bänke waren noch nicht im Schulraum, weil dann noch geputzt werden musste. Aber die älteren Mädchen, die hatten natürlich nur Augen für die zwei jungen Kerle als Lehrer. Das war halt unseren Anfang, aber der war recht angenehm. Aber es kam dann nachher natürlich ein sehr strenger oder schlägerischer Lehrer, den wir dann hatten. Der kam vom Markgräflerland, hat gern Fußball gespielt. Und da war auch das mit dem Holz hochtragen. Das gespaltene Holz, wo er dann von irgendwo angeliefert bekam, das müsste dann die Schüler auf den Speicher tragen. Da müsste man die Hände, die Arme ausstrecken und dann wäre die vorne zwei Holz rein und dann wurde da aufgestapelt. Gut, die Pause ging dann halt etwas länger und am anderen Tag hat man wieder weitergemacht.
Zur Schulganger. Im Winter war das ein sibirisches Abenteuer. Denn wenn es tagelang geschneit hatte, war auch die einzige Straße unpassierbar und das Dorf von der Außenwelt abgeschnitten. Schulfrei gab es nicht. Aber Stunden, in denen Schnee geschippt statt gelernt wurde, zusammen mit den Arbeitern aus den Fabriken. Denn wie hätte man sonst den Schneemassen Herr werden sollen?
Einmal in der Woche ist der Schneepflug durch. Und das hat sich so abgespielt. In Wilstebruck war die Firma Himmelsbach. Das war so ein Sägewerk, ja, und die hatte Pferde, mit vier oder sechs von denen Pferde. Und in Schwarzerbach haben dann die Bauern ihre Ochsen zur Verfügung gestellt. Und dann ist der Schneepflug durch mit sechs oder acht Spännig oder zehn Spännig, ein paar Pferde, ein paar Ochsen dabei. Und die sind also von Neustadt bis, soviel ich weiß, nach Urach da durch. Wenn es viel Schnee gab, der Pflug ist gegangen bis auf den Boden oder so. Da ist irgendwo mal da oben drüber gerutscht, dann war das halt wieder ein bisschen...
Clemens Zahn hat sein ganzes Leben in Eisenbach verbracht. Denn früher konnte man an der Lichtenbergschule noch seinen Hauptschulabschluss ablegen, bevor man beim Morat oder Tritschler, beim Grieshaber oder Weckermann in die Lehre ging. Das fand die Landesregierung für ein Dorf dieser Größe übertrieben. Und so werden in Eisenbach heute nur noch Grundschüler unterrichtet. Elfriede, seine Frau, hat noch die Zeiten miterlebt, als es hier vier Schulen gab. Als Handarbeitslehrerin war sie für alle zuständig und musste von einer zur anderen radeln mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung. Eine Herausforderung, denn Elfriede Zahn, geborene Jung, kam aus Westfalen. Als sie nach dem Studium hier hinaufgeschickt wurde, empfahl ihr der Rektor gleich ein paar einheimische Männer im passenden Alter, denn sie sollte ja eine Weltlerin werden.
Ich wollte ja eigentlich nach Freiburg runter und dann ist der Rektor oder damals Schulleiter, Herr Brichter, war unten auf dem Sekretariat. Und dann hat er gesagt, er braucht doch eine neue Lehrerin. Und dann hat die Sekretärin gesagt, ach, dann wäre das Fräulein Jung was für Sie. Und rutziputz war ich in Eisenbach. Und in Eisenbach war oben eine kleine Wohnung, aber ohne Mobiliar. Aber als Handarbeitslehrerin musste ich in die ganzen Gemeinden rundherum. Ich musste nach Schollach, nach Bubenbach, Oberbrenn, Eisenbach und dann kam noch Schwärzebach dazu. Aber nicht mit Auto, sondern mit Fahrrad. Und da musste ich ja alles mitnehmen, am Rucksack. Und uns hat man in der Ausbildung gesagt, wir dürfen nicht mit Hosen vor die Schüler stehen. Auch wenn jemand in Jeans kam, wir hatten damals mal einen Junglehrer, 1976 oder so, der kam in Jeans, das war furchtbar. Dann war ich ja dann auch mal schwanger und da konnte ich ja nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. Und einzige Möglichkeit war damals, wenn der Postbote, der hatte ein Auto schon und in diesem Auto waren vorne Sitz und noch eine Bank hinter dem Sitz und da konnte man mitfahren. Bin auch mit Skiern, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Auf jeden Fall ging es auch noch bergab. Ich muss wohl angekommen sein und wieder nach Hause.
In welcher Stadtschule kann man schon so den Tag vor den Weihnachtsferien begehen? Wenn dann hier oben tiefer Schnee liegt und ich mit den Schülern im Rucksack die Brödel dabei hatte, den Punsch in Thermoskannen und wir dann hinter der Schule durch den Schnee gestapft sind, irgendwo auf eine kleine Lichtung und dort eine Picknickdecke ausgebreitet haben und uns dann in Schnee gesetzt haben und die Kinder haben Gedichte aufgesagt oder wir haben ein Lied gesungen, wir haben Punsch getrunken und Brötle gegessen, die sie mitgebracht hatten. Und eine Kerze natürlich durfte nicht fehlen, die in den Schnee gesteckt wurde. Und dann war das Weihnachten.
Auch Antoinette Krupp, die ein paar Jahre nach Elfriede Zahn pensioniert wurde, wusste nicht, was sie in den Wäldern erwartete. Auch nicht, dass einige Kollegen, die es dorthin verschlagen hatte, nichts sehnlicher erhofften als die Versetzung. Sie wusste nur, in Eisenbach gab es eine große Hauptschule und in der wurde eine Englischlehrerin gebraucht.
Ja, das war für mich schon sehr exotisch, vor allen Dingen, weil ich die Sprache nicht verstand. Ich kam ja aus Nordrhein-Westfalen und konnte diesen alemannischen Dialekt ja am Anfang überhaupt nicht verstehen. Dann hatte ich mal Pausenaufsicht am Anfang und es gab keine Schulglocke damals. Wenn die Kirchturmuhr eben die entsprechende Zeit anzeigte, dann musste man irgendwie versuchen, ja, sie reinzubringen. Das habe ich dann auch versucht und habe dann gesagt, so Kinder, die Pause ist um, jetzt geht rein und habe das dann auch ziemlich laut gebrüllt und es tat sich gar nichts. Dann habe ich dann bei einer anderen Gelegenheit meine Kollegen abgeschaut, was sie denn so machen. Und dann war mir klar, es gibt ein Zauberwort. Und als die Pause rum war, habe ich dann laut gebrüllt, Inni. Und alle Schüler waren in 0, nix wieder im Schulhaus.
Bis oben von der kalten Herberge kamen die Hauptschüler damals angereist. Seit den 70er Jahren gab es Schulbusse, die die Hochtäler rund um Eisenbach abfuhren.
In einem Winter, ganz am Anfang, als ich da war, Anfang der 70er Jahre, war morgens Blitzeis, als der Bus das Uracher Tal herunterfuhr. Der Busfahrer hat dann aber angehalten an einer Tennenauffahrt an einem Hof und die Schüler angewiesen, im Bus zu bleiben. Er wollte telefonieren, damit es irgendwie weiterging. Er konnte es aber nicht verantworten, weiterzufahren. Es gab ja damals noch kein Handy und auch nicht jeder Hof hatte ein Telefon. Er musste also schon ein Stück laufen, um zum Telefon zu gelangen. In der Zwischenzeit haben die Schüler sich teilweise aber nicht an die Vorgabe gehalten. Es kam also eine Art Lieferwagen dann von oben. Es war dunkel, es war Dezember und so verunglückte ein Schüler tödlich. Das war schon sehr, sehr, sehr schlimm, dieser lange Weg.
Also mein Name ist Birgit Faller und ich bin 45 Jahre alt.
Ja, ich bin der Jonas Faller, ich bin noch 17 Jahre alt.
Ja. Ich bin der Samuel Faller und bin 9 Jahre alt.
Ich bin der Elias Faller und bin 15 Jahre alt.
Die Fallers wohnen in Schollach, einem Ortsteil, der nur aus Bergbauernhöfen besteht. In 19. Generation bewirtschaften sie einen Einödhof. Zum nächsten Laden muss man 20 Minuten mit dem Auto fahren. Ebenso wie zur Schule.
Also wo ich früher noch in die Schule nach Eisenbach gegangen war, war auch die Grundschule in die verschiedenen Ortsteile noch verteilt. Die erste Klasse war ich im Rathaus, zweite und dritte in Oberbrent und die vierte wieder im Rathaus. Und dann erst in der fünften Klasse ist man hoch in die große Schule gekommen. In der ersten Klasse, da gab es einen speziellen Bus für Erstklässler, wie ein Taxi, wir waren dann zu dritt. Und erst ab zweiter Klasse durfte man mit dem großen Bus fahren. Und da war es, glaube ich, aber noch so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da gab es noch nicht die Schiebetüre, die automatisch aufgehe, sondern die, wo man noch so runterdrücken musste. Ja, da musste dann die Mutter mit, um die Tür aufmachen. Ja.
Als Schollach in den 70er Jahren der Gemeinde Eisenbach angegliedert wurde, verloren die Schollacher Bergbauer nicht nur ihr Rathaus, sondern auch ihre Schule. Eine Schule mit einer speziellen Nachmittagsklasse, die auch die Handarbeitslehrerin Elfriede Zahn noch kennengelernt hat.
In Schollach, da war die Hirtenschule noch am Anfang. Das heißt, die Kinder, hauptsächlich Jungs, haben am Morgen gehütet und dann kamen die am Nachmittag in die Schule.
Hütebuben hießen diese Jungen aus mittellosen Familien, die bei den Bauern das Vieh hüten mussten. Eine Form von Knechtschaft, die erst endete, als auf den Schollacher Wiesen Zäune gezogen wurden. Wiesen, die der prägende Anblick der Fallersöhne auf ihrem Schulweg sind, den sie mit dem Bus zurücklegen.
Gras, Gras und nochmal Gras.
Wald, Kühe.
Wald, ja. Häuser, 1, 2, 3. Und der Bach.
Drei Generationen leben auf dem Fallerhof. Einer der letzten Höfe mit Vollerwerbslandwirtschaft, die es auf der Gemarkung Eisenbach noch gibt. Der 17-jährige Jonas, der unten im Tal Landmaschinenmechaniker lernt, soll ihn einmal übernehmen, sofern sich die Weide- und Waldwirtschaft dann noch trägt. In den letzten Jahren hat ein Bauernhof nach dem anderen seine Maschinen und seine Tiere verkauft. Die Jungen gehen lieber in die Eisenbacher Fabriken zum Schaffer oder gar hinunter ins Dreisamtal. Denn der Milchpreis ist auf einem historischen Tiefstand. Die Infrastruktur bröselt. Mithilfe eines Fragebogens hat der Ortschaftsrat ermittelt, warum die Bauernsöhne und Töchter nun die Höfe aufgeben, die seit Hunderten von Jahren von der Familie bewirtschaftet wurden.
Was natürlich auch noch mit der Rolle spielt, die Schulen sind ausgezogen bei uns im Ort, im Dorf. Wir haben zwar noch eine Kirche, aber auch kein Pfarrer mehr. Der Dorflade gibt es auch nicht mehr. Das hat sich alles so wegentwickelt. Gell? Und Kindergarten nach Oberbrent, das weiß ich schon, das sind 10 Kilometer von hier. Gell? Also wie gesagt, 2 Autos, ÖPNV, da ist ja bei uns gar nichts, also der Schulbus. Das heißt, man muss sich selber mobil machen.
Eine erzwungene Mobilität, die Folgen hat. Wenn das weite Streckenfahren zur Selbstverständlichkeit wird, dann, so denken sich die meisten Eltern also, dann kann mein Kind auch aufs Gymnasium gehen. Eine Entwicklung, die sich nach Fortschritt anhört. Für Eisenbach, ja für ländliche Regionen wie den Hochschwarzwald insgesamt, bedeutet dieser Fortschritt aber auch einen Verlust. Für die Region, Stichwort Brain Drain heißt das, die Begabteren, Ambitionierteren wandern ab. Ein Verlust aber auch für das Unterrichtsklima, wie Antoinette Krupp meint, die ehemalige Hauptschullehrerin.
Es war also nicht selbstverständlich für die Eisenbacher, auf die weiterführenden Schulen zu gehen. Das machten nur sehr wenige. Was für uns als Lehrer natürlich einen gewissen Vorteil bedeutete, denn wir hatten Schüler mit wirklichem Potenzial in den Klassen. Es machte deshalb so viel Spaß, weil man wirklich Kinder hatte, die viel im Unterricht beitragen konnten und viele Ideen hatten und mit denen man wirklich noch etwas machen konnte.
Ist es nicht genau dieser Optimierungszwang, der Kinder unsicher mache, hat Antoinette Krupp neulich eine Kollegin aus der Stadt gefragt. Ein innerer Zwang, geboren aus der Angst zurückzubleiben, als, ja, hinterwäldlerisch zu gelten. Wie bitte sollen Kinder unter diesem Zwang lernen, Bindungen einzugehen, sich mit etwas zu verbinden? Fragen, die sie sich stellte, als die Hauptschule geschlossen und sie in den Ruhestand versetzt wurde. Bei der Abschiedsfeier bekam sie von den Einheimischen eine Urkunde überreicht. Jetzt kann es jeder lesen, der ihre Wohnung ganz oben in den Wäldern betritt. Prüfung in Wäldler Gemeinschaftskunde bestanden. Der Rucksack der Zugereisten kann jetzt abgelegt werden.
Wer in den Wäldern wohnt, Wege in eine Dorfschule im Hochschwarzwald, von Merle Hilbk.